Lieber Herr von Goldammer, Sie sind dran und wir verschieben alles außen, so wie es gebraucht wird. Sie denken erstmal ran und danach machen wir dann einfach ein Vorstellen, kürzer, länger, so wie es gebraucht wird.
So, also ich mache jetzt einen Sprung, man muss einen Sprung machen. Ich mache das hier vom Sitzen aus, einfach deswegen, weil ich keinen Pointer habe. Und jetzt hier erstmal gucken muss, ach ja, den Finger sehen Sie, da kann ich die Maus verwenden. Und außerdem sehe ich dann besser hier meine Folien. Ich habe nämlich kein PowerPoint vorbereitet, weil ich das nicht mag, grundsätzlich nicht mag. Und das wäre jetzt auch wieder schlecht gewesen, denn eigentlich müsste ich jetzt auf das Referat zurückgreifen, was ich mal im Anfang des Jahres hier gemacht habe in Hagen. Da waren ja einige da, da ging es nämlich um eine Universalschrift. Das geht bei mir immer um die Polykontextualitätstheorie von Robert Günther und damit wollen wir auch den Namen Julius Kehr erwähnen, der sich sehr weiterentwickelt hat. Und das ist halt anders als der, nicht nur der Versuch, sondern der gelungene Versuch der Formalisierung der Dialektik. Das ist jetzt seit der Wende ein Schimpfwort geworden oder gar nicht mehr bekannt. Und insofern ist es natürlich bei Biologen auch noch nicht angekommen, dass Leben ein dialektischer Prozess ist. Das kann man natürlich lernen bei den Asiaten. Also ich habe hier einen Biologen, einen Evolutionsbiologen, Anthropologen, Imanishi, der ein Buch geschrieben hat. Ich kann kein Japanisch, das können Sie selbst lesen. Der ist sogar ins Deutsche übersetzt, Die Welt der Lebewesen. Und es gibt auch eine englische Version, die ich für besser halte. Die habe ich jetzt hier unten dazu geschrieben. Ich habe beide Versionen zu Hause. Und es gibt natürlich von Gotthard Günther den zentralen Artikel, eines seiner bedeutendsten Essays, Cognition and Volition, was es sogar auf Deutsch gibt. Das ist sogar, kann man sogar kaufen als Buch in dem Bewusstsein der Maschinen. Ist das in der erweiterten Auflage enthalten, die wir 2002 nochmal noch herausgegeben haben beim Argis Verlag. So, worum geht es? Also hier, bleibt mal, weil ich die Folie gleich wieder wegmachen muss, bei dem Imanishi von den Japanern lernen, jedes lebende System zeichnet sich dadurch aus, dass es immer eine Umgebung hat, die notgedrungen dazugehört. Die bedingen sich wechselseitig. Sie können die Umgebung zwar wegdenken, dann kommt das raus, was wir hatten, die Diskussion, ob wir einen freien Willen haben oder nicht. Wenn Sie die Umgebung mit hinzuzählen, dann erledigt sich das Thema. Da ist mit dem Freien, dann ist das sozusagen auch determiniert, allerdings nicht im Sinne der klassischen Mathematik. Sie können von der dialektischen Determiniertheit sprechen, denn die Umwelt beeinflusst sowohl das lebende System, wie umgekehrt das lebende System die Umwelt. Und dann ist natürlich völlig klar, dass Sie das nicht mehr klassisch mit der Mathematik und Logik darstellen können. Das haben die Biologen überhaupt noch nicht begriffen und die Philosophen leider auch nicht. Sie verstehen das überhaupt nicht. Es gibt seit 1945 den Begriff der Heterarchie. Wenn Sie den heute in einem philosophischen Seminar verwenden, werden Sie ganz doof angeguckt. Schon fast feindselig, weil Sie bringen etwas, was Sie nicht wissen. Der Begriff ist 1945 von McCulloch geprägt worden. Und der war es auch, der den Gotthard Günther in Amerika an das BCL geholt hat. Und damit wurde Günther eigentlich zu etwas, was ihm die Philosophen vorwerfen, zu einem Kybernetiker. Also ich habe schriftlich von dem Lektor des meiner Verlages, ein promovierter Philosoph, dass der Idee und Grundriss ja noch ganz gut gegangen wäre. Das ist in den 50er Jahren publiziert worden. Da war Günther noch auf dem richtigen Weg. Und danach ist er auf Irrwege geraten. O-Ton von dem Lektor. Das liegt einfach daran, dass er sehr stark dann in die Kybernetik reingegangen ist und die Polykontextualitätstheorie, da brauchen Sie ganze Philosophie ja gar nicht dazu. So, um was geht es dabei? Das brauche ich erstmal nicht. Nee, das ist ja falsch, jetzt muss ich erstmal hier mal in Ordnung hier reinbekommen. So, um das mal ganz einfach zu machen, wenn Sie eine Kontextur, ist immer eine logische Domäne, eine zweiwertige Logik, und wir alle unsere Denkinhalte lassen sich zweiwertig logisch beschreiben. Die gesamte Naturwissenschaft lässt sich so beschreiben. Es sei denn, Sie gehen in den Mikrokosmos, die Atomphysik. Da wissen Sie, da gibt es die Welle-Teilchen-Dualismus. Da können Sie es im Internet nachlesen. Das kann man standpunktabhängig machen auf der Basis dieser Polykontextualitätstheorie. Und da hebt sich das weg. Es ist überhaupt für mich verwunderlich, dass kaum jemand versteht, dass man eine standpunktabhängige Theorie überhaupt braucht, eine Systemtheorie, eine standpunktabhängige, um Qualitäten, eine Theorie der Qualitäten zu machen, denn das hängt ja vom Standpunkt ab. ob mir eine Sache gefällt oder nicht. Also das weiß eigentlich jeder. Das kann ich aber nicht machen auf einer monokontextualen Basis, denn wir haben unser ganzer Rechner und sonst alles, was wir heute machen, bewegt sich hier drin. Wir haben eine einzige Kontextur. Das Bild soll sich hier so verstehen, da kann man auch einen Pfeil noch hinmachen, dass sie immer, das zeichnet sich immer aus durch Ordnungsrelation. Wir haben einen Operator, einen Operand. Und wenn Sie es auf den Computer übertragen, ein Programm und Daten. So, dann können Sie natürlich da noch Werte einführen. Und böse Kritiker haben ja dann gesagt, Günther hat nichts anderes gemacht wie Lukasiewicz. Werte zwischen 0 und 1, das ist dann die Fuzzy-Logik, wenn Sie da noch mehr Werte einbauen. Da ändert sich aber nichts, das spaltet auch wieder nach 0 und 1 auf letztendlich. Das sind immer wahrheitsdefinierte Logiken. Und um zu verstehen, warum das so ist, das ist deswegen so, weil unser Abendland basiert auf einer Identitätsontologie. Etwas ist oder ist nicht. Das heißt, wenn ich eine Ja-Nein-Entscheidung treffen will, darf ich nicht Teil des Systems sein. Das kann ich nämlich gar nicht entscheiden. Also die berühmte Hamlet-Frage, sein oder nicht sein, können wir nicht so entscheiden. Deswegen haben wir immer das Transzendente, das Jenseits. Sie haben damit automatisch eine Dichotomie zwischen Diesseits und Jenseits. Das ist bekannt seit dem Mittelalter. Der Cusaner diesen Begriff der Coincidentia Oppositorum eingeführt hat, da fällt das nämlich zusammen, beim Allmächtigen, Summum Bonum, Gott oder was auch immer. So, und weil wir natürlich, wenn wir aber eine Ja-Nein-Entscheidung über einen Gegenstand fällen wollen, das ist ein blaues Heft, ja oder nein, dann können wir das natürlich, denn da steht uns ja gegenüber, wir sind nicht Teil des Systems. Ne? Das heißt, wir müssen immer außerhalb stehen. Und Günther nennt das also, wie gesagt, eine Kontextur. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, wie die definiert ist, jetzt mein Angriff. Das hängt mit dem Tertium non datur zusammen. Sie müssen immer den Bereich machen, zum Beispiel rot oder nicht rot oder Farbe oder nicht Farbe. Das würde eine ganze Kontextur bestimmen. Denn die Rose kann natürlich auch verwelkt sein. Wenn sie ganz woanders sind, nicht? Das hat halt nichts mit Kontext zu tun, das ist eine Kontextur. So, was Günther nämlich nun gemacht hat, und das kann man relativ einfach einsehen, er hat verschiedene logische Domänen, Kontexturen bindet er zusammen. Und diese roten Striche hier, das ist eine Austauschrelation, das in der einen Kontextur wahr ist, kann in der anderen falsch, ist in der anderen falsch. Und und hier, das sind Koinzidenzrelationen, die roten. Da gibt es das, so, okay. Was bedeutet das? Da muss er neue Operatoren einführen. Der Fehler, den nun viele machen, ist, die behaupten, also klassisch gesehen, unser Internet oder Intranet, wenn wir Computer miteinander parallel verbinden, haben wir immer drei Kontexturen, die sind natürlich physikalisch verbunden. Das sind die hier auch, durch ein Draht, Kupferdraht oder Funk oder whatsoever, aber sind nicht durch logische Operatoren miteinander verbunden. Also es gibt eine Transduktion zum Beispiel. Also er führt da eigene Operatoren ein. Und er führt in seinen Anfangswerten Zahlen ein, Ziffern, mit denen er die bezeichnet. Er muss das ja irgendwie hinschreiben können, damit die Leute verstehen. Aber was er eben nicht gemacht hat, das kommt dann eben später heraus, ist, sein ganzes Schaffenswerk ist ein Work in Progress, deswegen auch sehr, nicht so ganz einfach zu verdauen und zu verstehen. Er hat daraus entwickelt letztlich eine Polykontexturalogik, die etwas anderes ist als eine Ortswertlogik, mit der er Anfang an, eine Kinogrammatik, Morphogrammatik, und was jetzt hier leider nicht steht, das habe ich gar nicht gemerkt, natürlich, er hat die Zahlen erweitert. Er hat nebengeordnete Zahlen eingeführt. Denn der Witz ist nämlich der, wenn Sie monokontextural etwas beschreiben, und das war bei seinen Netzwerken ja auch, die sind nämlich immer noch hierarchisch. Der Datenfluss ist immer noch eine Hierarchie. Das ist immer noch hierarchisch strukturiert. Das liegt daran, dass heute das Netzwerk immer noch monokontextual ist. Wenn Sie einen Übergang machen von diesen zwischen den Kontexturen, den können Sie ja jetzt machen, er hat ja Operatoren. Dann gilt da das Transitivitätsgesetz nicht mehr. Das können Sie da gar nicht anwenden, das macht gar keinen Sinn, das gilt nur innerhalb. Jetzt muss man wissen, was ist das Transitivitätsgesetz? Ein Zustand T1, ein Zustand T2 ist später und T3 ist noch später, dann ist natürlich T3 später als T1 oder größer und so weiter. Das gilt jetzt hier nicht mehr. Da kommt jetzt wieder die Zeit ins Spiel. Die Physiker haben ein Riesenproblem mit der Zeit. Also Raum, Zeit sollen angeblich beim Urknall entstanden sein. Auch diese Theorie können Sie langsam vergessen. Es gibt nämlich längst Astrophysiker, die sehr nicht nur in Frage stellen, also die regelrecht versuchen zu bekämpfen. Da sind aber auch sehr alleine. Da ist ja angeblich Raum und Zeit entstanden. Nur machen Sie mal Raum und Zeit ohne ein lebendes System. Und wir als lebende Systeme synchronisieren uns mit unserer Umgebung. Das ist nämlich der Begriff der Umgebung. Die Japaner, der Imanishi, hat das sehr wohl verstanden. Und dadurch kommt unser Zeitverständnis herein. Und die biologischen Prozesse sind alle mehrzeitig. Da finden Sie keine zentrale Uhr wie beim Bahnhof. Das hat ein Detlef Linke, der Neurochirurg, der leider verstorben ist, sehr schön in einem kleinen Büchlein über das Gehirn beschrieben, obwohl er den Begriff der Heterarchie dann nicht verwendet. Ich habe da mit ihm telefoniert, da hat er mir zugegeben, das sei wohl richtig. So, also nun möchte ich Ihnen das an einem kleinen Beispiel machen, noch vorführen, damit Sie nun nicht meinen, der Günther habe nur eine dreiwertige Logik gemacht, machen wir das mal hier bei der Ich-Du-Es-Beziehung. Also wenn lebende Systeme, und da unterscheiden sich die Japaner, der Imanishi auch, für die ist immer die Kooperation das Wichtige. In unserer Evolutionstheorie spielt immer der Wettbewerb, die Competition, Kompetition, also eine wesentliche Rolle. Wenn man den Biologen sagt, da muss auch Kooperation sein, dann sagen die, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Aber dann bleibt es ein Märchen. Ich bin auch gar nicht auf den völlig verrücktesten Begriff eingegangen, dass die Evolution durch Zufall entstanden ist. Da fallen mir ja schon gleich die Haare aus, die letzten, weil das ist so blöd, da kann man gar nicht begreifen. Dass, meine, Sie können da nie eine Mathematik draus machen, weil das geht schon gar nicht. Mit Zufallsprinzip setzt ja immer ein Maß voraus, das müssen Sie ja geben. Nicht? Sonst können Sie nicht von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Und da gibt es die evolutionären Algorithmen, da müssen Sie immer eine Zielfunktion angeben, sonst kommt da nie was Gescheites bei heraus. Die Evolutionsbiologen kämpfen aber vehement gegen die Kreationisten, das sind die, die an Gott glauben und die Schöpfung auf 5000 Jahren belegen, das ist jetzt ein Extremum, und sie schimpfen vor allen Dingen gegen die versteckten Kreationisten, das sind ja ganz raffinierte Leute, das ist der Intelligent Design. Aber in ihren Lehrbüchern kommen als Beispiel für die Evolutionstheorie evolutionäre Algorithmen vor. Und wer bitte sehr setzt denn die Zielfunktion? Natürlich der Programmierer. Und damit habe ich den Intelligent Design drin. Das Buch von Ulrich Kutschera enthält das Beispiel evolutionäre Algorithmen. Man fasst es da gar nicht. Dann wissen Sie auch nicht, dass die gesamte abendländische Philosophie, und das hat jetzt mit Ihnen auch was zu tun, kein Du kennt. Es gibt natürlich das Du. Denken Sie an Martin Buber, den kennt schon fast jeder. Da wird es auch über Gott eingeführt. Da gibt es eine simple Gleichung. Ohne Du kein Ich. Das kann fast noch jeder nachvollziehen. Ich glaube, das würden Sie mir auch sofort zugestehen. Aber der zweite Teil der Gleichung ist interessant. Ohne Gott kein Du. Und das hat herausgearbeitet John Kullberg. Das ist ein schwedischer Theologe gewesen. Bischof irgendwo in Schweden, protestantischer Theologe. Das ist ein Buch, das ist eine Promotion, das nur die Wirklichkeit hervorragend herausgearbeitet hat. Das kann man vor allen Dingen lesen, weil es nicht in diesem philosophischen, ich würde nur sagen, Kauderwelsch geschrieben ist, in Anführungszeichen, wo man halt immer die Schwierigkeiten hat. Nicht? Also der macht nicht auf großer, der geht auf Husserl ein, aber erklärt, was der meint. Da kommt das Du halt bei Husserl im Extramundanen vor. Und bei Kullberg natürlich, der führt Gott ein, ist ja klar, ist ja Bischof. Aber er stellt das Problem wenigstens mal richtig dar. Das liegt daran, dass natürlich wieder eine zweiwertige Ja-Nein-Entscheidung getroffen wird. Subjekt, Objekt. Das Du ist überhaupt, ja, was ist denn ein Objekt oder ein Subjekt? Und da geht es dann schon los. Und das Es kommt überhaupt nicht vor, die rein objektive Welt, also die Steine und was uns umgibt. Und da hat Günther mit aufgeräumt. Und komischerweise, das hat gar niemand gelesen. Das ist aus Idee und Grundriss, erstes Kapitel. Da zeigt Günther, wenn das sollte ja der objektive Bereich darstellen, das soll der Ich-Bereich und das Du. Nicht? So, und das Es spielt natürlich für das Ich eine Rolle. Unsere ganzen kognitiven Prozesse, wenn wir eine Umgebung haben, müssen wir die Umgebung ja auch in uns haben. Das ist ja der Witz. Denn ein lebendes System eine Umgebung hat, bedeutet nichts anderes, dass jedes Lebewesen ein kognitiv-volitives System ist, über kognitiv-volitive Fähigkeiten verfügt. Da unterscheidet sich übrigens Günther von den Second-Order-Leuten, Maturana und von Förster, die die Volition gar nicht sehen. Das liegt möglicherweise daran, dass die natürlich an Pflanzen gedacht haben und gemeint haben, die hätten keine volitiven Fähigkeiten, das ist aber Unsinn, die haben die auch, die müssen die sogar haben, denn das kann man sich an der Polykontextualitätstheorie klar machen. So, und Günther hat dann so bildet immer das Dreieck und daraus schließen nun die Leute, er habe eine dreiwertige Logik entwickelt, das ist mit nicht, das ist falsch. Man kann keine dreiwertige Logik, er nennt sie Ortswertlogik da, da denken Sie an die drei Kontexturen, das sind ja Orte, logische Orte, die muss immer vierwertig sein, das betont, da gibt es eine eigene Arbeit von ihm drüber, aber man kann natürlich das Problem, muss man peu à peu erklären. Und hier den Reflexionsprozess, das ist das Subjekt-Subjekt, nicht das Subjekt-Subjekt, das Subjekt-Objekt, und das Objekt-Objekt, das führt er ein und daraus haben sie dann Fundierungsrelationen für Ich, Du und Es. Das möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, weil es mit meinem Thema eigentlich noch nichts zu tun hat. Und wenn Sie das mal jetzt umbrechen mit den Zahlen 1, 2 und 3, 1, 2 und 3, S1, S2, S3, das sind diese Prozesse, Seinsidentität, Reflexionsidentität, das ist Hegel, der Günther kommt von Hegel her. Dann können Sie das hier umbrechen auf unsere Ebene, auf unser Bild, was ich Ihnen eben gezeigt habe, mit den drei Kontexturen. Das Ganze nennt er eine Proemialrelation. Das ist nämlich die kleinstmögliche Einheit. Deswegen kommt die immer vor, die möglich ist. Und für die Dialektiker, hier wird das ein Thema, etwas thematisiert. Hier wird das Gegenteil, die Negation thematisiert. Und hier ist die Vermittlung, die thematisiert wird zwischen der Affirmation und der Negation. Das ist das ganz klassische These, Antithese, Synthese, Geschäft, das ja sehr primitiv ist im Grunde genommen, was hier abläuft letztendlich. Und wenn man es hegelisch sieht, das ist Reflexion in anderes, S1, da hat er die zwei Werte, S2 Werte, das ist ein klassisch logisches System, hier gelten alle Regeln der Logik, hier auch, der klassischen und hier auch. So, und dann habe ich Ihnen mal, damit Sie einen Eindruck kriegen, wie das aussieht mit diesen einfachen Zahlen, hier die drei Logiksysteme hingemalt und dann sehen Sie, Vermittlungen sind hier, hier und hier. Hier ist S1, S2, S3. Da sind sie vermittelt. An der Stelle muss das so sein, sonst ist die Vermittlung weg.
Ja? Ja. Herr Kollege, können Sie mir mal helfen? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen.
Ich
gucke mir das Thema an.
Ja, richtig. Jetzt machen wir jetzt. Ich will versuchen, Ihnen klarzumachen, dass Sie auf der also wenn wir klassisch machen, haben wir ja nur eine Kontextur. Die ganze Naturwissenschaft basiert auf einer Kontextur. Ja? So, und jetzt habe ich das vorhergehende Bild weg, jetzt hole ich das nochmal rein. Nee, das war es nicht. So, ja, dann nehme ich das hier. Eine Kontextur können Sie darstellen mit einem Computer, einer Turing-Maschine. Sie wissen, den Computer können Sie abbilden auf einem Band. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass Sie alles, was im Computer abläuft, durch eine Reihe von solchen Anweisungen machen, die Sie unterschreiben können, eine Liste, eine Folge von Listen. Und Sie sehen, das ist ganz sequenziell, was da abläuft. Sonst könnten Sie so eine Liste nicht schreiben. Ein Befehl nach dem anderen. Das Band läuft immer hin und her. Alles, was Sie machen, das hängt von der Programmiersprache nicht ab. Ne? Selbst wenn Sie heute meinen, Sie können parallele Turing-Maschinen machen, lesen Sie in jedem ordentlichen Lehrbuch, dass Sie die immer abbilden können auf eine Turing-Maschine. Ja? Und was heißt das? Das heißt, dass wir Prozesse beschreiben, die immer sequenziell darstellbar sind. Ja? So. Und unter diesem Aspekt läuft die Evolution, die ganze Biologie heute ab. Denn Leben ist natürlich ein Prozess, da sind wir uns sicher einig. Nicht? Es gibt einen Haufen Definitionen von Leben. Da, gut, dass Sie das gesagt haben eben. Dass Sie mich da Moment, wo ist das denn jetzt alles? Definition von Leben. Das habe ich mir heute früh im Hotel noch rausgesucht. Also, das finden Sie, wenn Sie nachgucken. Das hat einen Stoffwechsel, Wachstum, Bewegung, Vermehrung, Reizbarkeit. Das können Sie alles mit einem Computer machen, mit einem Roboter. Sie können das alles einem Roboter beibringen. Geben Sie mir da recht? Und dann frage ich, das ist alles möglich. Reizbar ist das, Sie können was machen mit Sensoren, gar kein Thema, dann dreht sich das. Vermehren tun Sie auch, Sie können das vermehren. Stoffwechsel hat jedes physikalische System, ja, jeder Kühlschrank hat Stoffwechsel, es geht Energie rein, kommt Energie wieder raus in anderen Formen, das ist Prinzip der Stoffwechsel, physikalisch gesehen. Also auf der Basis soll nun Leben beschrieben werden und die Evolutionstheorie. Und das hängt darum zusammen, dass wir monokontextual sind. Und wenn alle Prozesse, alle parallelen Turing Rechner wieder sequenzialisiert werden können, stecken wir in der Sackgasse. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, es muss irgendwo angefangen werden, von dieser monokontextualen Vorstellung wegzukommen. Und was jetzt hier bei diesem Bild, was ich hier eben hatte, erstmal weg. Hier macht Günther das Erste, nämlich die, beschreibt im Grunde die Kognition, die Wahrnehmung eines Subjektes von einem Ich zu einem Du. Das ist, was er beschreibt. Denn das ist von Hegel. Reflexion in anderes, Reflexion in sich und Reflexion in sich, der Reflexion in sich und anderes. Das kann man bei Hegel nachlesen. Das ist diese, also Reflexion in anderes wäre hier, Reflexion in sich ist das, und das ist dieses Geschäft. Sie machen ja immer, wenn Sie was wahrnehmen, eine Abbildung. Sie haben ja das Buch nicht im Kopf als Gegenstand. Ne? Das ist das, Reflexion in anderes, Reflexion in sich, wo Sie über das Buch nachdenken und das in Relation zusammenstellen. Nicht? Das ist das, was er hier macht. Im Grunde beschreibt er hier ganz einfach, ein ganz einfaches Mittel erstmal, wie so ein Wahrnehmungsprozess zustande kommt. Und was Sie sehen ist, Sie brauchen schon mal drei Logiksysteme, drei Turing-Maschinen, wenn Sie so wollen, die aber mit zusätzlichen Operatoren noch verknüpft werden. Sonst geht es nicht. So, und das ist das Problem bei Günther, das ist immer das Problem, weil ich immer dann immer selber erzählen muss, wer also mit Günther sich schon etwas beschäftigt hat, wird feststellen, dass das gar nicht ausreicht. Das ist das Problem. Ja. Die müssen da, also mit drei Kontexturen können sie das gar nicht machen. Und dann brauchen, das möchte ich jetzt hier auch nicht weitermachen, sondern ich möchte Ihnen da zeigen, was eigentlich die ganze Evolutionsbiologie behauptet, was sie können. Also lebende Systeme müssen ja etwas auch können. Sie müssen emanative und evolutive Systeme sein. Sie müssen stabil sein und sich verändern können. Ja? Wie wollen Sie das auf einer Turing-Maschine darstellen? Das geht überhaupt nicht, weil es ist ja ein Widersinn. Nicht? Also die Turing, der Prozess, der auf so einer Maschine abläuft, muss ja in der Lage sein, sich umzuschreiben. Also Leben ist ein lernfähiges System und kann ja sein Verhalten verändern. Jedes lebende System tut das. Nicht? Das können Sie auf einer Maschine, auf einem Band nicht machen, denn das muss ich ausschalten, damit ich es verändern kann. Das funktioniert da schon mal nicht. Dann ist Leben immer ein volitiv-kognitiver Prozess. Lebende Systeme haben die Kompetenz, komplexer zu werden. Das ist alles, was man sieht. So, muss ich Ihnen vielleicht nochmal die Zahlen einführen, die Günther gemacht hat. Sonst kommen wir gar nicht klar. Tut mir leid, aber es ist halt eben einfach so. Seine zentralste Entdeckung ist übrigens die, dass er qualitative Zahlen eingeführt hat. Wenn Sie, das sind hier die 16 logischen Funktionen, immer das, die kennen Konjunktion, Disjunktion und so weiter, und die Werte folgen hier. Ne? So, und die kann man als Muster lesen. Dann hat er hier gleiches Muster durch einen Kreis dargestellt. Hier hat er drei gleiche, ein verschiedenes, drei, zwei und so weiter. Nicht? Also das, glaube ich, kann man nachsehen. So. Das nennt er eine Tritostruktur, da ist die Position der einzelnen Zeichen von Bedeutung. Dann kann er die gleichen und die verschiedenen nochmal zusammenfassen, hat er eine Deuterostruktur. So, und last but not least, hier kommt es überhaupt nur noch darauf an, hier hat er nur noch zwei Zeichen drin, die kann er so darstellen, das nennt er eine Protostruktur. Das Ganze ist hier nichts anderes wie Kombinatorik, die er da macht. Und da, was er gemacht hat auf diese Weise, er hat also drei verschiedene Klassen von Zahlen eingeführt, die jetzt hier unten, mit denen man auch arbeiten kann. Und die brauchen Sie deshalb, weil Sie nämlich diese logischen Kontexturen nicht mit natürlichen Zahlen binden. Die müssen ja indizieren. Und wenn Sie natürliche Zahlen nehmen, sind Sie wieder in der Sequenzialität drin. Wir haben immer eins, zwei, das können Sie ja wieder auf eine Sequenz abbilden, da muss er weg von. Er muss die Zahlen erweitern. Und damit Sie mal einen Eindruck kriegen, wie das aussieht, darf ich Ihnen die vielleicht... So, das sind hier Bruttozahlen. Wenn Sie hier auf dem linken Ast runtergehen, dann haben Sie die natürlichen Zahlen. Also das ist ein Element, zwei Element, drei Element, vier Elemente, nicht? Kann man einsehen. So, hier, das ist schon keine mehr und das auch nicht mehr. Denn hier haben Sie zwei Kreise, ein Dreieck und hier haben Sie die drei unterschiedlichen, nicht? Ich will jetzt nicht über die Theorie, wie man die bildet, eingehen, aber Sie sehen, dass das natürlich mehr Zahlen sind als die natürlichen. Und Sie können also deswegen heißen die auch nebengeordnete Zahlen. Und das Nachfolger-Vorgänger-Prinzip ist ja ein anderes, das wird besonders bei den Deuterozahlen deutlich. Die sind noch komplexer, da sieht man, da hat eine Zahl drei Nachfolger. Da können Sie nämlich Mehrdeutigkeiten mit tatsächlich bestimmen. Und das gibt es im Leben ja auch. Also da sind Optionen vorhanden, die noch gar nicht benutzt wurden. Und last but not least gibt es dann noch hier die Trito-Zahlen, die er dann auch noch hat. Das ist eigentlich das Wesentlichste, was er gemacht hat. Und das hält er auch selbst in seiner Selbstbiografie für seine größte Entdeckung. Und das ist alles seit 50 Jahren bekannt, muss ich einfach mal dazu sagen, und wird vom Scientific Mainstream geflissentlich übersehen. Es ist auch gar kein Wunder, die Biologen verstehen das ohnehin nicht. Also wer mal Physik bei Biologen gelesen hat, wie ich, über Jahre, der weiß, die haben große Schwierigkeiten. Das ist einfach klar, das ist für die Nebenfach. Das ist doch völlig logisch. Die Physiker sind meist gewohnt, abstrakt zu denken, die lernen das. Ein n-dimensionaler Raum ist für einen Physiker ein kleckerles Kram. So, die haben aber keine Ahnung von Logik, das lernen die gar nicht mehr. Und ein Physiker liebt seine Physik und die Mathematiker halt auch. Und das ist nämlich eine Erweiterung der Mathematik hin zu den Asiaten. Die asiatische Mathematik ist nämlich geprägt algorithmisch. Die haben nie eine axiomatische Theorie gemacht. Unsere abendländische Mathematik ist axiomatisch orientiert. Eine axiomatische Theorie ist immer eine abgeschlossene Theorie und völlig untauglich zur Beschreibung von Leben. Ist ja abgeschlossen, kann nichts mehr entwickeln. Und die abgeschlossenste Theorie überhaupt, das ist der Aussagenkalkül. Der ist vollständig und widerspruchsfrei. Nicht? Da gilt auch das Gödel'sche Einschränkung ja gar nicht. Natürlich die Wahrheitstafel wird immer zeigen, dass er widerspruchsfrei ist. Und der prägt nun unser Denken. Und zwar deswegen, weil alle Denkinhalte monokontextual darstellbar sind. Ich kann ja einen Denkinhalt nur mir in Sprache, Bilder und so weiter vorstellen und der kommt sequenziell raus. Meine Sprache auch, die kann ich auch digitalisieren. Was ich nicht kann, ich kann die Sprache nicht mehr mit einer sequenziell arbeitenden Maschine interpretieren. Das geht nicht. Und man muss unterscheiden, und das macht Günther als einziger, zwischen Denkinhalt und Denkprozess. Also ich mache das immer sehr banal, nehmen Sie mir das jetzt nicht übel. Wenn Sie die Würstchen nehmen, sind das die Produkte eines Herstellungsprozesses der Würstchen. Und die Würstchen stellen sich ja nicht selbst her. Und genau das Gleiche gilt für den Denkinhalt und den Denkprozess, der ist anders. Und jetzt die Frage, was ist denn da eigentlich anders? Den Herstellungsprozess der Würstchen kann ich durch eine Sequenz von Anweisungen darstellen. Nicht? Das geht. Den Denkprozess können Sie nicht mehr sequenziell darstellen. Hier ist eben die Struktur dieses Prozesses nicht mehr sequenziell. Denn sonst wäre es der Denkinhalt. Das ist das Problem. Und das wird heute überhaupt nicht wahrgenommen, obwohl man sich das eigentlich rein logisch überlegen kann. Es hat nichts mit irgendwelcher Weltanschauung zu tun. Das ist auf rein logischer Basis, muss was anderes sein. Und das gilt für den, ob Sie jetzt einen Denk- oder Bewusstseinsprozess, dann haben Sie nur einen überordneten Begriff, da gilt das ganz genauso. So, und diese ganzen Geschichten ließen sich ja machen, und wenn man diese Theorie zugrunde legt, dann ist eine Evolution etwas völlig Natürliches. Leben muss ein evolutiver, emanativer Prozess sein, das ist so klar wie Kloßbrühe und die Tinte. Ich will Ihnen das nochmal kurz zeigen, wie Sie sich das vorstellen können. Hatte eben eine Folie. Wo war die denn? Na, da war sie doch schon. Nee, nicht Definition von Leben, was habe ich denn da gemacht? So, wenn Sie diese Zahlen, die ich eben hatte, nehmen Sie sich ja mal eine Zahl rausgegriffen, A, B, B, C. Statt den Kreisen und Dreiecken habe ich jetzt Buchstaben verwendet, weil das einfacher mit dem Computer geht. Dann haben Sie zwei Bewegungen, die kann sich ändern dadurch, dass ich ein neues dazu nehme, ja? Und die kann sich jetzt in dieser Richtung verändern. Das wäre ein emanativer Prozess. Und in der Senkrechten dazu kommt ja was Neues hinzu. Das wäre ein evolutiver Prozess. Das heißt, unsere Aufgabe wird in Zukunft darin bestehen, solche Prozesse abzubilden. Und dann kann ich Ihnen zum Internet was dazu sagen. Das gibt ein Internet, wo man Kontextabhängigkeiten machen kann. Das können Sie nämlich nicht. Außerdem, und deswegen wird es sich durchsetzen, das habe ich versucht im Januar da in Hagen zu erklären, wird es sich durchsetzen, weil nämlich die Chinesen eine Begriffsschrift haben, die sie heute gar nicht mit dem Computer bearbeiten. Die Chinesen arbeiten so, die haben eine Lautschrift, wie es mit unseren römischen Tastaturen, da tasten sie ein und dann kommen eine Reihe von Zeichen auf dem Computer an und da wählen sie von Hand aus. Die Begriffsschrift der Chinesen lässt sich damit abbilden, weil mit den Zahlen können sie, das ist so banal, können sie diese Zahlen nehmen und jeder Zahl so einen Begriff zuordnen, das wäre die banalste Sache. Und um Ihnen zu zeigen, was man damit machen kann, vielleicht nur eine Folie. Wo ist er denn? Mein Hahn. So, jetzt habe ich Ihnen mal den Begriff Hahn, nehmen wir mal. Hahn heißt im Deutschen, hat den Begriff, so jetzt haben Sie hier diese drei Kontexturen, also S1, S2, S3, das wäre drei Kontexturen, hier hingemalt, die drei Pfeile sollen nur das ein bisschen auflockern hier. Eine Kontextur, zwei Kontextur, drei, das Ganze gibt einen logischen Ort. Jetzt haben Sie hier das gleiche nochmal, eine Kontextur, zwei, drei, wieder hier aufgemalt und noch. So, in diesem Bereich thematisieren Sie Hahn, nicht Hahn als Lebewesen. In diesem Bereich thematisieren Sie Hahn, nicht Hahn als Werkzeug, als Wasserhahn. Und in diesem Bereich haben Sie wegen mir aus den String Hahn, H-A-H-N. So, und dann sehen Sie schon, das könnte das Ganze als ein, das ist ein Softwarepaket, ein Software-Tool, das wären, die KIler nennen das heute Agenten. Nur die haben nicht diese polykontextualen Agenten, die monokontextuale. Das Ding macht ja was. Und das kann natürlich durch jetzt zusammenknüpfen mit anderen. Damit könnten Sie zum Beispiel so eine Begriffssprache wie das Chinesische entwickeln. Ich bin absolut sicher, dass das geht, aber nicht nur das. Die Biologen stehen heute vor dem Dilemma, dass sie nicht wissen, in die Molekularbiologie machen sie immer noch, das ist ja auch eine Zeichen, eine Begriffsschrift, A plus B reagiert nach C und D. Das ist eine Syntax. Die müssen sowas nehmen. Nur so sind sie in der Lage, denn das sind semantische Begriffe, das ist ein Programm, darauf müssen sie ihre Organisationsstruktur in einer Zelle damit darstellen, anders wird das nicht gehen. Und das ist natürlich sehr schwierig, denen das klar zu machen. Die haben ja eben mit Recht gefragt, was soll das Ganze? Das ist natürlich ein Wahnsinnsding. Mittlerweile, wenn Sie ins Internet gehen, ich kann Ihnen nur die Seiten von Rolf Kehr empfehlen, er wird mir zugeben, da werden Sie was sich die Zähne an ausbeißen. Der ist einfach schon ein paar 10 Jahre weiter. Das ist das Problem, was wir heute haben. Man hat 50 Jahre das nicht gemacht hat und es ist nicht gelungen, das zu institutionalisieren. Das ist nicht an den Leuten gescheitert, weil sie zu dämlich waren, sondern es ist unter der Umgebung gescheitert, an der Gesellschaft. Also ich habe es einmal probiert, habe mir die Finger verbrannt, das war 85, ich habe 5 Millionen eingeworben, das ist mir, hat die Universitätsleitung für was anderes verwendet, dann war es weg, sodass ich sogar die Universität verlassen musste. Ich sage das nur einfach mal dazu, was ja in Deutschland passiert ist, war nicht in der DDR, ja, war in der Bundesrepublik. So, und danach waren dann alle vereinsbesoffen, vereinigungsbesoffen, da konnte ich mit dem Thema gar nicht mehr anfangen. Und dann muss man sich erinnern, in den 90er Jahren, 80er, 90er, was war modern? Neuronale Netze. Wir waren die Ersten, die da schon darauf hingewiesen haben, dass wir da zwar gute Sicherheitsbestimmungen kriegen, wie den Pass und so weiter, aber dass man nie das Gehirn damit darstellen kann, denn jedes neuronale Netz lässt sich abbilden auf eine Turing-Maschine. Und ich habe einen Vortrag gehalten, als das aufkam, vor Ingenieuren des Friedrichshafenwerke, also das sind die, die Rüstungselektronik machen, und da sagte mir einer, hören Sie mal, was Sie da machen, das kennen wir doch alles, das sind nicht lineare Filter. Ja, recht hat er, das sind sie auch, mehr war das ja auch nicht. Ne? Und mit dem Filter, am Gehirn ist in dem Sinne kein Filter, das mag es auch geben, Filterfunktion, aber das beschreibt das Gehirn nicht. Das war modern in den 80er Jahren, und dann kam noch Fassi dazu, die ja auch lange bekannt war. Und dann hatte man noch den Doppelbegriff Fassi, Neuro, und da war ja recht nichts mehr los. Da waren jeder Politiker konnte gerade Fassi buchstabieren, dann haben die alle mit der Fassi durch die Gegend gerannt. So, und das ist das Problem. Da war keiner für bereit, dafür auch einen müden Euro zu zahlen.
Es scheint doch nicht klar zu werden, warum es denn nicht geht mit der Turing-Maschine. Also zum Beispiel, brauchen wir wahrscheinlich, muss das sehr naturähnlich.
Und Fraktale ist ja gar keine, ist ja gar keine Theorie. Also Fraktale für sich.
Ich meine, es gibt ja diverse Sachen, wo dann immer argumentiert wird, durch Transhumanismus von denen, ja, ich muss ja lieber erzeugen können, jetzt durch Fraktale, also die sind ja so naturähnlich, dadurch haben wir ja schon den ersten Schritt getan, halt bei der Fuzzy-Logic neuronalen Netzen, also alles mögliche, man kann es ja kombinieren, genetische Algorithmen etc. etc. Halt, dadurch, dass wir auch viele Sachen da nicht also gemacht wurden, wird davon ausgegangen, das ist der erste Schritt und in der Richtung geht es weiter. Also rekursive Funktionen, die selbst als Simulation des Denkprozesses. Ne?
Also man muss jetzt unterscheiden, also wenn man Fuzzy und Neuron nimmt, dann kann man da sagen, das kann man ja abbilden auf eine Turing-Maschine. Dann kann ich alles, was ich eben jetzt versucht habe zu erklären, wieder bringen. Nicht? Das lässt sich immer auf eine Turing-Maschine abbilden, auch die Kombination. Fuzzy-Logik, das ist nichts anderes wie klassische Logik, aber es bleibt dabei. Da kann ich technisch eine ganze Menge machen, das ist völlig d'accord. Ich habe jahrelang selbst das alles betrieben, auch genetische Algorithmen und evolutionäre Algorithmen, kann man tolle Sachen machen, aber das beschreibt mir nicht das Leben. Die Fraktale, das ist ein Analogieschluss, ein berühmter, ne? Das ist damit auch keine Theorie. Ich kann immer einen Analogieschluss machen, das machen die Biologen ja ganz viel. Das ist, mag hilfreich sein, aber das ist dann keine Evolutionstheorie. Nicht? Das ist,
Okay, aber jetzt kommen wir zum blinden Fleck.
So, der blinde Fleck ist das nicht zu sehen, schlicht und ergreifend, weil natürlich das alles auch wieder selbstreferenzielle Systeme sind. Nicht? Das ist das Problem. Ne? Damit können Sie selbstreferenzielle Prozesse beschreiben, weil Sie haben vorhin Wittgenstein zitiert. Ich habe in der Arbeit mal geschrieben, Wittgenstein hatte nicht recht. Worüber man nicht reden kann, das kann man rechnen. Nee? Das ist das, was nämlich hier ist. Denn man muss sich eins klar machen, alle kognitiven Prozesse, alle biologischen Prozesse werden heute reduktionistisch dargestellt deshalb, weil sie immer auch für molekularbiologische Prozesse eigentlich polykontextural beschreiben müssen. Das können Sie aber nicht beobachten, weil die Übergänge zwischen den Kontexturen, da gilt das Transitivitätsgesetz nicht. Und wo das nicht gilt, können Sie es auch nicht messen und nicht beobachten. Und das können Sie sich nur klar machen an einem kognitiven Prozess. Sie können über, was Ihr Nachbar, wie das Abendrot sieht, wenn Sie da draußen stehen, dann können Sie darüber sprechen mit ihm, wie er das empfindet. Aber Sie können nicht nachweisen oder messen, wie er das empfindet. Das geht nicht. Den kognitiven Prozess selbst kann ich nicht messen und ich kann ihn auch nicht wahrnehmen bei jemand anders. Das ist ja auch die Kritik an den Hirnforschern, die man machen muss. Die machen schöne bunte Messungen. Ich habe selber bildgebende Verfahren gemacht, war mit der Erste, der das hatte. Kann ich mich ja totlachen, das, was sie dann hinterher machen, das ist eine ganz schlechte Hermeneutik. Ich habe das auch dem Herrn Singer mal versucht klarzumachen. Ich habe Herrn Singer ganz sachlich darauf, auf McCulloch. McCulloch war Neurophysiologe und gilt als mit einer Väter der Kybernetik. Den muss man eigentlich viel höher halten als Wiener. Denn ohne McCulloch hätte Wiener gar nicht durchgekommen. McCulloch hat auch das BCL gegründet und die BCL-Leute heute erwähnen McCulloch kaum noch. Warum? Weil McCulloch der war, der gefordert hat, dass man Kybernetik formal betreibt und rechnerisch. Und nicht in schönen Worten, gehen Sie mal in Cybernetics and Human Knowing, da finden Sie nicht eine Arbeit oder kaum mal eine Arbeit, wo gerechnet wird. Und sei denn von dem Louis Kaufmann, der da den Kraxel-Kalkül macht von Spencer Brown. Und sich da, aber was wollen Sie denn damit machen? Das ist zweiwertiger Kraxel-Kalkül von Spencer Brown, kennen Sie den? Ist ja nichts anderes wie eine Abstraktion nochmal der zweiwertigen Logik, in Strich und nicht Strich. Das ist natürlich intelligent, völlig unbestritten, aber wenn ich darauf stehen bleibe und das zu einer Ideologie entwickle, dann kann man nichts mit anfangen. Und mit denen können Sie kaum, ich kriege kein Paper mehr hin. So ist es. Es gibt doch nicht mal Journale, wo man veröffentlichen kann. Sei denn, man ist bereit, sich lang rumzustreiten mit denen.
So, Sie sind soweit.
Ja, ich bin
herzlichen Dank. Ja, dann.